Vielen Dank, Herr Rottmann. Ein herzliches Willkommen an Sie alle hier aus dem Amundi-Standort in München, aus dem wir jetzt senden. Herzlich willkommen zum Amundi-Update und wir begrüßen heute auch wieder Teilnehmer aus verschiedenen Ländern, aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz. Mein Name ist Peter Bartstöber und ich bin Managing Director hier bei Amundi in Deutschland. Aber heute habe ich die Funktion Ihres Moderators und werde Sie durch die bestimmt spannende Stunde führen. Denn wir wollen über die aktuellen, ich nenne es mal, Unwägbarkeiten sprechen, aber auch die wirtschaftlichen und politischen Ereignisse einordnen und nicht nur einordnen, sondern auch für Sie bewerten und vor allem auch einen Ausblick auf das geben, was uns noch weiter in diesem Jahr 2022 aus unserer Amundi-Sicht erwarten könnte. Und das Ganze immer vor dem Hintergrund, was bedeutet dies für Sie, für Ihre finanziellen Entscheidungen? Und dafür haben wir heute zwei Experten, zwei Gäste live in unserem Call. Ich begrüße Helene Windischbauer. Sie ist Amundi-Expertin in unserem Multi-Asset-Bereich und dort die Head of Multi-Asset Retail Solutions. Herzlich willkommen, liebe Helene. Darüber hinaus ist es mir heute eine besondere Freude, Peter Altmaier in unserer Runde zu begrüßen. Peter Altmaier, vielen von Ihnen natürlich oder allen bekannt, leitete von 2018 bis 2021 das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und war zuvor auch Chef des Bundeskanzleramtes und Bundesminister für besondere Aufgaben. Also insgesamt jetzt 27 Jahre im Deutschen Bundestag und einer der prägendsten und, würde ich sagen, bestimmt auch in den Medien präsentesten Köpfe der CDU. Herzlich willkommen und schön, dass Sie heute unser Gast sind, lieber Herr Altmaier.
Ich freue mich. Servus und einen schönen Nachmittag an alle.
Übrigens, die Präsentation, die Sie jetzt gleich sehen werden, die Folien, die wir Ihnen zeigen, werden allen Teilnehmern aus Deutschland im Nachgang zugeschickt, wie immer, das kennen Sie. Und die Teilnehmer aus Österreich und der Schweiz bitte ich für diese Folien auf Ihre gewohnten Amundi-Ansprechpartner zuzugehen. Und jetzt ganz wichtig, Ihre Fragen sind für uns besonders interessant. Über das Chatfenster, das Sie unten sehen, können Sie jederzeit diese Fragen eingeben. Natürlich sehen diese Fragen nur wir, die Referenten und nicht der gesamte Teilnehmerkreis. So, Housekeeping gemacht. Jetzt starten wir in die Marktsicht von Amundi. Und da möchte ich schon an die Helene Windischbauer übergeben, nicht ohne ein paar Fragen aufzustellen. Helene, eine Fülle von Informationen müssen jetzt alle Investierenden momentan verarbeiten. Nach der FED hat Zinsanhebungsdynamik nun auch die EZB erfasst. Die Inflation hat sich festgesetzt. Auf der anderen Seite, die Konjunktur in Deutschland scheint sich weiter aufzuhellen. Aber der Ukraine-Konflikt liegt wie ein Damoklesschwert über den internationalen Märkten. Und wir haben uns auch gefragt, unter welchem Vorzeichen können wir heute diesen Call machen. Gott sei Dank für uns alle noch in Friedenszeiten. Ordnet das doch jetzt bitte mal für uns ein. Wo stehen wir? Und wie könnte es weitergehen? Helene.
Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen zu unserem Marktupdate. Und Peter, du hast es schon angesprochen, ein Strauß von Themen erwartet uns. Was ich vorweg schieben möchte und was für mich die Überschrift des Ganzen ist, heißt Unsicherheit. Und Unsicherheit ist etwas, was an den Kapitalmärkten nie wirklich wertgeschätzt wird. Und das sehen wir tatsächlich reflektiert in der höheren Volatilität. Aber starten wir mal in unsere Übersichtsfolie, würde ich vorschlagen. Genau. Also was bewegt die Märkte aktuell? Zum einen natürlich absolut in Osteuropa ist der Konflikt an der russisch-ukrainischen Grenze im Fokus der Marktteilnehmer. Das Hin und Her belastet und wie ich es eingangs sagte, hier die Überschrift Unsicherheit treibt die Volatilität und das Verhalten der Kapitalmarktteilnehmer. In Deutschland erfreulicherweise haben wir gute Konjunkturerwartungen über die ZEW vermittelt bekommen. Hier zeichnet sich ab, dass wir euphorisch, fast euphorisch schon auf die Öffnungen blicken. Das soll ja im März passieren. Auch soll es natürlich nicht mit einem englischen Titel benannt werden, so wie es in Großbritannien passiert ist. Aber hier entsteht doch durchaus Optimismus. In den USA, das werde ich dann im späteren Verlauf nochmal drauf eingehen, haben wir die Inflations, Entwicklung im Januar gesehen, haben wir Zahlen dazu gesehen mit 7,5%. Interessant ist auch natürlich der Arbeitsmarkt und was der Konsument so darüber denkt. Natürlich, an den Notenbanken passiert auch viel, vor allem seit Jahresanfang. Nicht nur die Federal Reserve Bank in den USA, sondern auch die EZB hier in Europa schwenkt nun mehr in eine hawkischere Kommunikation ein, aber dazu auch mehr. Also zusammenfassend für die Finanzmärkte. Es ist zum einen der Konflikt in Osteuropa, die hohe Inflation mit entsprechender Wirkung auf die Zentralbankpolitik und Kommunikation führt wirklich zu den Schwankungen, wie wir sie sehen aktuell an den Kapitalmärkten. Auf der rechten Seite haben wir Ihnen das auch nochmal bildlich eingeordnet. Diesmal leider sehr viele rote Pfeile, die ich Ihnen mitgebracht habe. Aber das ist auch ein Ausdruck dessen, was wir wirklich in diesen Themen Osteuropa, Zentralbanken gesehen haben. Also das heißt, seit Monatsanfang sind diese Pfeile sortiert. Seit Monatsanfang sowohl europäischen als auch US-amerikanischen Aktienmärkte nach unten. Die Renditen haben sich ausgeweitet. Die Spreads von Unternehmensanleihen haben sich ausgeweitet und auch entsprechende Wirkungen auf Währung, Rohstoffe. Wenn wir auf die nächste Seite sehen, sehen wir tatsächlich das nochmal als Bild, was Sie in den roten Pfeilen gesehen haben, hier an diesen zwei Charts. Zum einen haben wir Ihnen hier die Entwicklung der Aktienmärkte in Europa anhand des Eurostoxx 50 plus des Volatilitätsindex zu diesem Eurostoxx 50 abgebildet. Und hier sieht man sehr deutlich, dass seit Jahresanfang die Märkte hin und her schwanken. In der Linie nach unten, in der Linie sind wir seit Jahresanfang im negativen Bereich in der Performance. Wie gesagt, getrieben sehr, sehr stark durch die Entwicklungen an den Grenzen zur Ukraine. Entsprechend die Volatilität reagiert in der hellblauen Linie mit. Also das haben wir schon beobachtet. Was da genau treibt, ist letztlich, dass sich die Spannungen deutlich verschlechtert haben. Die Gespräche haben sich auch hin und her verschlechtert. Es gibt Gespräche immerhin, es gibt noch Gespräche, aber mit einem unklaren Ergebnis. Und hier möchte ich nochmal sagen, diese Unsicherheit bewirkt wirklich dieses Bild, das Sie hier an den Aktienmärkten sehen und auf der rechten Seite auch reflektiert in Gold und in Öl sehen. Das ist eine ganz interessante Entwicklung. Natürlich, der Ölpreis ist ein Hauptindikator, auf den wir gerade aus europäischer Sicht achten. Der ist fundamental aus unserer Sicht momentan zu hoch. Würde es aber zu einer deutlichen Verschärfung der Krise kommen, sehen wir natürlich nochmal eine deutliche Erhöhung im Ölpreis. Gold ist natürlich auch ein sicherer Hafen, aber Gold wird auch getrieben durch die Entwicklung der Realrenditen. Also hier haben wir auch wieder die Zentralbankkommunikation, die hier mit reinspielt. Was für uns aber klar ist und worauf wir uns einstellen müssen, und das hat uns auch der NATO-Generalsekretär Herr Stoltenberg mitgegeben, wir müssen uns für Europa auf ein New Normal, also auf eine neue Normalität in diesem Konflikt einstellen. Gehen wir mal auf die nächste Seite. Auf der nächsten Seite ist das nächste Thema, das die Kapitalmarktteilnehmer seit Jahresanfang sehr, sehr stark umtreibt, nämlich die Inflation mit ihrer entsprechenden Wirkung auf die Zentralbanken. Vor allem die US-amerikanische Zentralbank hat natürlich sehr stark die Inflationsentwicklung als auch den Arbeitsmarkt im Blick. Und hier sehen Sie an den aktuellen Daten für den Januar, dass die Inflation mit 7,5 im Vorjahresvergleich wieder deutlich gestiegen ist. Die Treiber der US-Inflation, das haben wir hier Ihnen an den Balken dargestellt, wird mit stark getrieben von der Entwicklung der Mieten, aber auch in der Entwicklung der Gebrauchtwagenpreise. Energie sowieso, das ist uns allen bewusst, aber natürlich auch Gebrauchtwagen, aber auch Gesundheitsdienstleistungen haben noch zusätzlichen Preis für Preisschub gesorgt. Was selbstverständlich ist und was auch die Zentralbankpolitik und Kommunikation umtreibt, ist, dass es doch hartnäckiger ist in der Inflationsentwicklung, als ursprünglich erwartet wurde. Der US-Arbeitsmarkt ist auch ein Punkt, auf den die US-Zentralbank sehr stark achtet. Hier dreht sich viel um die Frage, wann erreichen wir die Vollbeschäftigung. Die ist noch nicht ganz erreicht, aber man sieht einen sehr, sehr robusten Arbeitsmarkt mit einem sehr robusten Stellenwachstum. Also das sehen Sie an den blauen Balken hier auch in der rechten Grafik. Die Linie ist mit der Arbeitslosenquote abgetragen. Also hier sehen wir einen sehr robusten Arbeitsmarkt, der natürlich auch in die Überlegungen der US-Zentralbank einfließt. Wenn wir auf die nächste Seite gehen, schauen wir uns den US-Konsumenten an. Denn diese Inflationsentwicklung macht natürlich nicht Halt vor dem Konsumentenvertrauen. Normalerweise schauen wir uns zwei Indikatoren an. Das ist hier der eine, das ist die Konsumentenstimmung der Universität von Michigan. Und hier sehen wir einen sehr starken Einbruch des Konsumentenvertrauens auf ein 10-Jahres-Tief. Vor allem natürlich getrieben durch die Inflationsentwicklung und natürlich auch mit Kombination der Preisentwicklung auf das Realeinkommen und auch das Haushaltsvermögen der Konsumenten. Das deutet auf Risiken im Konsum in der ersten Hälfte dieses Jahres hin. Wir sehen es noch nicht, denn wenn wir uns die rechte Grafik ansehen mit den US-Einzelhandelsumsätzen, hatten wir im Monat Januar eine sehr starke Entwicklung, gerade im Vergleich zu den Vormonaten. Hier ist auch so, dass der Servicebereich eine sehr gute Entwicklung haben wird, aber der Konsumgüterbereich hier abgetragen an Einzelhandelsumsätzen noch sehr stark ist. Das ist auf jeden Fall auf Post-Corona-Nachholeffekte zu setzen und interessant wird es dann vorausblickend in den kommenden Monaten, wie sich die Konsumentenstimmung dann auch in den Einzelhandelsumsätzen reflektieren wird. Wenn wir auf die nächste Seite gehen, fragen wir uns natürlich, was macht aus diesem ganzen Gemengelage nun die Zentralbank. Es ist zum einen natürlich die US-amerikanische Zentralbank. Hier ist es zunächst die europäische Zentralbank. Denn wir hatten vor anderthalb Wochen, zwei Wochen eine aktuelle Sitzung des EZB-Rats und da wurde ganz klar kommuniziert, dass nun eine Zinserhöhung nicht mehr unbedingt ausgeschlossen werden kann in diesem Jahr. Es ist so, dass sowohl die US-Nationalbank, aber auch die Europäische Zentralbank hier Nerven zeigt mittlerweile hinsichtlich der Inflationsentwicklung. Der Druck steigt auf die Zentralbanken etwas zu machen und gerade auch auf die Kommunikation und auf die geplante Politik der EZB. Denn die EZB, wie Sie selber wissen, deutlich zurückhaltender natürlich ist und eher der US-amerikanischen Zentralbank in der Kommunikation hinterherhinkt. Dass die Kapitalmärkte aus der Sitzung der EZB und aus den Äußerungen von Frau Lagarde gemacht haben, ist mittlerweile, dass nun in 2022 zwei Zinserhöhungen erwartet werden. Auf jeden Fall aber die Einstellung der Anleihekäufe, des Notfallprogramms und eine Reduzierung der Anleihekäufe in den anderen Programmen. Was natürlich interessant ist und was auch in der Eurozone damit direkt diskutiert wird, ist die Entwicklung der Renditen. Und auf der rechten Seite sehen wir es auch, neben den Renditen aber auch die Spread-Entwicklung der Peripherieländer. Bislang ist hier noch keine erhöhte Nervosität zu sehen. Es wird schon andiskutiert, es ist schon ein Thema, aber wir bemerken hier noch keine größere Nervosität, haben das aber im Blick. Denn gerade für die italienischen Staatsverschuldung oder Staatspapiere wird argumentiert, dass zum einen die italienische Regierung sich sehr niedrig finanziert hat, natürlich die günstigen Zeiten genutzt hatte und aber auch auf sehr langlaufende Papiere gesetzt hatte. Das ist dann also ein bisschen die Beruhigung auf der anderen Seite. Wenn wir uns die nächste Seite ansehen, da sehen wir dann die Entwicklung der Zinsstrukturkurven. Und hier ist es sehr interessant, dass einen Unterschied zwischen Deutschland und den USA gibt. Also zum einen natürlich darin begründet, dass, wie ich es vorhin schon sagte, die Kommunikation der EZB und auch die geplanten Aktionen der EZB natürlich mit einer zeitlichen Versatz zu den USA ablaufen. Also hier sind wir natürlich einfach noch nicht so weit. Wir sind auch in den Zinserwartungen noch nicht so weit gelaufen wie in den USA. Wir sind in den Zweijährigen oft in Deutschland, deutschen Renditen nach oben gelaufen, letzt auf ca. 0,35. Die Ausweitung in den 10-jährigen Renditen hat aber viel stärker stattgefunden. Da findet natürlich wieder die Entwicklung in Osteuropa Einklang. Das ist hier der Unterschied. In den USA hat sich die Zinskurve deutlich verflacht, hier auf der rechten Seite zu sehen. Und das ist natürlich dem Punkt geschuldet, dass hier aufgrund der sehr starken Inflationsentwicklung und des starken Arbeitsmarktes hier nochmal die Zinserwartungen in den letzten Wochen sich sehr, sehr stark nochmal nach oben entwickelt haben. Und das sieht man sehr deutlich in den Zweijährigen. Die 10-jährigen Rendite haben sich nicht in dem Maß mitentwickelt, wie es für die Zweijährige getan haben. Daher haben sie diese Verflachung der Zinskurve. Was ein sehr interessanter Aspekt natürlich ist, ist, inwieweit nun diese Verflachung der Zinskurve als Signal von den Marktteilnehmern verstanden wird, Wachstumsrisiken wieder einzupreisen. Das wäre dann der nächste Schritt, wo wir ein mögliches weiteres Risiko sehen könnten. Auf der nächsten Seite sehen Sie den Zwischenstand der Berichtssaison am Aktienmarkt. Wie Sie wissen, läuft noch die Berichtssaison über das vierte Quartal in den USA, aber auch in Europa. Und in der Zusammenfassung kann ich Ihnen sagen, es ist eine gute Saison, eine gute vierte Quartalssaison mit guten Entwicklungen der Gewinne als auch der Umsätze. Wir haben Ihnen einfach nochmal die Sektoren sowohl für die USA als auch für den Stock 600, also für den europäischen Aktienmarkt, abgetragen. Und Sie sehen hier, inwieweit die Sektoren mit ihren Ergebnissen überraschen konnten. Was natürlich nicht umhin ist, das sieht man vor allem in den USA, auch im Tech-Bereich, dass einzelne Ergebnisse der Unternehmen massive Schwankungen dieser Aktientitel zur Folge hat. Insgesamt sind die Themen, aber auch die in den letzten Quartalsberichtssaison, nach wie vor Lieferketten. Die Themen sind gestiegene Preise der Vorprodukte und die entsprechende Wirkung auf die Marge. Was interessant ist, dass die Erwartungen fürs nächste Quartal auf Basis der jetzt gesehenen Ergebnisse für Europa nochmal gestiegen ist, aber nur für Europa. Also wir sehen keine Erwartungsausweitung bislang in den USA oder Japan. Das ist auch bislang sehr interessant, aber wir werden da nochmal genauer Ende der Berichtssaison abwarten. Auf der nächsten Seite, um diese ganzen Themen nochmal für Sie einzuordnen, habe ich Ihnen die Folie nochmal mitgegeben. Das werden Sie ja auch im Nachgang erhalten, die Präsentation. Und hier ist es nochmal sehr wichtig zu zeigen, dass unsere klaren, fundamentalen, strukturellen Themen für dieses Jahr sind. Wir haben das ja schon im Dezember Ihnen gezeigt, bei unserem Jahresausblickscall. Und hier haben wir die Themen schon angesprochen. Und es ist wirklich sehr interessant, wie schnell wir an diese Themen gekommen sind. Innerhalb kürzester Zeit, seit Jahresanfang, haben wir bis auf das Thema 1 und die leichte Konjunkturabschwächung fast alle Themen schon gesehen und uns mit den Themen nach oben und nach unten bewegt. Aber es ist ganz wichtig für uns, wenn uns etwas die Linie fehlt, dann können wir diese Themen wieder vor uns legen und uns nochmal bewusst machen, auf was kommt es genau an. Und das ist in dem Fall sehr, sehr wichtig. Auf der nächsten Seite.
Ja, entschuldige, ich war kurz nochmal gefesselt von der Folie, die du gezeigt hast. Ich halte das nämlich für eine ganz tolle Folie, wo man mit Kunden natürlich ins Gespräch kommen kann, weil das sind die thematischen Leitlinien, würde ich sagen, für die Investierenden. Und ich glaube, wir können davon ausgehen, dass uns das ganze Jahr genau in dieser Form auch begleiten werden. Wenn ich jetzt mal drauf schaue, Helene, mit Respekt von der Zeit, ich habe mal die Fragen geschaut, die zu deinem Teil gekommen sind. Vieles dreht sich um die aktuelle Positionierung bei Amundi. Was machen wir jetzt daraus aus dieser Situation? Welche Implikationen ergeben sich für die mögliche Asset Allocation? Und vor allem, wie kann man so diesen Umgang mit der Ukraine-Krise, wie kann man das in die Asset Allocation mit einbeziehen, diese aktuelle Situation?
Ja, deshalb haben wir schon vermutet, dass da wirklich einiges an Fragen heute zum Thema kommt. Deshalb wirklich schauen wir mal auf die nächste Folie. Und zwar, für uns sind wirklich zwei Themen ganz entscheidend, nämlich die restriktive Zentralbankpolitik. Das ist uns soweit klar. Damit wurden wir schon im letzten Jahr vorbereitet. Was noch nicht uns als Marktteilnehmer so ganz klar ist, wie wird der Pfad genau verlaufen? Es gab zuletzt auch Spekulationen darüber, dass die FED eine Zinserhöhung außerhalb ihres Meeting-Rahmens machen würde, dass die nächste Zinserhöhung unter Umständen nicht 25 Basispunkte sein würde, sondern 50 Basispunkte. Da herrscht auch wieder Unsicherheit. Aber ich bin hier ganz zuversichtlich, dass die FED, wie sie es in einer altbewährten Form auch tun kann, wieder Ruhe in diese Spekulationen bringen kann und wieder eine klare Forward Guidance für uns entwickeln wird. Genauso wie es auch letztes Jahr im zweiten Halbjahr war, als die FED mit ihrer klaren Kommunikation wieder für Ruhe an den Kapitalmärkten gesorgt hatte. Aber klar, für uns ist es ein ganz klares Basisszenario in diesem Jahr, was passiert mit den Zentralbanken, was wird wirklich entschieden. Was Fakt ist, die Inflationsentwicklung ist hartnäckiger als erwartet, das erhöht den Druck auf die Notenbanken. Momentan sehe ich den Druck auch vor allem bei der EZB. Die Sorge der Kapitalmarktteilnehmer ist hier zum einen in der Überreaktion, also einfach die Sorge zu sagen, gut, was passiert, wenn die zu stark die Zügel anziehen, die Zentralbanken, denn das hätte nämlich negative Impulse auf die Wirtschaft. Wie wir uns positionieren und wie wir das sehen, ist etwas, was nichts Neues für Sie als geneigte Zuhörer unseres Calls ist, nämlich wir sagen, auf der Fixed-Income-Seite wählen wir kürzere Duration. Auf der Aktienseite haben wir eine Präferenz für Value. Das spiegelt sich in den Regionen wider. Das ist dann in dem Fall Euroraum, Japan und natürlich auch in den Sektoren, also vor allem in den Finanztiteln. Ich erinnere nur an die fulminante Entwicklung der europäischen Bankaktien seit Jahresanfang. Natürlich haben wir den Fokus auf Qualitätstitel, das heißt, wir setzen auf Unternehmen, die beispielsweise Preisdurchsetzungsmacht haben, die ein besonderes Geschäftsmodell haben und damit eben im Wettbewerb mit den anderen Firmen bestehen können. Und wir sagen nach wie vor Vorsicht vor überbewerteten Aktien, siehe Technologieaktien wieder, siehe auch was in der Berichtssaison in den USA bei den Tech-Titeln da hin und her marschiert ist. Die Ukraine-Krise bringt die Unsicherheit und Volatilität an die Märkte. Die Lösung der Krise ist bisher nicht in Sicht. Und wie gesagt, ich habe das vorhin schon gesagt, wir halten uns an dem New Normal für Europa. Wir müssen damit etwas leben und uns arrangieren. Was selbstverständlich ist, wenn es sich weiter verschärfen sollte, birgt das klare wirtschaftliche Risiken für Europa. Diese Krise sehen wir aber nicht als Hauptszenario, so wie wir das bei der Zentralbankpolitik tun. Nein, wir sehen es als sogenanntes Tail Risk. Das heißt, es kann auftreten, muss aber nicht auftreten und wir positionieren uns daher im Vorfeld vorsichtig im Sinne, dass wir beispielsweise in unseren Portfolien Hedging-Strategien implementiert haben. Dann auch, wenn es sich verschärfen sollte, die Krise, klar, dann ist der Anleger auf der Suche nach sicheren Häfen, also das heißt nach Staatsanleihen, nach Währungen, US-Dollar, Schweizer Franken natürlich und auch nach Gold, würde bedeuten für uns, dass wir sofort auch die europäischen Titel reduzieren würden. Interessant natürlich Energietitel und auch ausgesuchte asiatische Emerging Market Anlagen, die jetzt nicht unbedingt direkt dann mit der Krise in Europa betroffen werden. Also ich hoffe, dass Ihnen dieses Bild hilft und dass wir Ihnen damit auch ein bisschen Leitlinien an die Hand geben können.
Super, vielen Dank, liebe Helene. Jetzt, wenn ich so da drauf schaue, was du gerade präsentiert hast, für mich klingt das so ein Stück weit wie Besinnung auf die Regeln des verantwortungsvollen Investierens, würde ich es fast überschreiben. Was steht da drauf? Diversifikation, vorsichtig agieren, Absicherung von Portfolien, Konzentration auf Qualitätstitel, unterbewertete Value-Titel, die vielleicht jetzt rechts und links beim Markt auch liegen geblieben sind. Also ganz klassische Werte, die da auch mit dabei sind. Vielen Dank für deine Ausführungen. Wie gesagt, die Folien bekommen Sie, dann können Sie die auch weiter verwenden. Gut, ich komme nun zu unserem zweiten Gast, den ich nochmal ganz herzlich in unserer Runde heute begrüße. Peter Altmaier, bis vor kurzem noch Bundesminister für Wirtschaft und Energie, 27 Jahre Parlament, 15 Jahre in der Regierungsverantwortung, 5 Regierungsämter. Auf Twitter habe ich gesehen, Herr Altmaier, bezeichnen Sie sich als Bürger deutscher und Europäer. Und Sie sind heute mit dabei, weil Sie sind natürlich Experte in den Themen, über die wir jetzt gleich reden wollen. Das sind sich verändernde Wirtschaftsgefüge und die damit auch einhergehenden technologischen Umwälzungen, die wir sehen, aber auch die Herausforderungen der ökologischen Transformation und der ökonomischen Transformation. Bevor Sie loslegen gleich, Herr Altmaier, eine persönliche Frage von mir an Sie sozusagen. Sie haben ein bestelltes Haus an Ihren Nachfolger, den Herrn Habeck, übergeben. Was würden Sie sagen, macht er seine Sache gut? Fragezeichen.
Ja, also ehrlich gesagt, ich glaube schon, dass Lernfortschritte unverkennbar sind. Aber möchte mich zunächst mal für die Einladung bedanken. Ich habe mich nach dem Regierungswechsel zurückgezogen zunächst einmal, um so ein bisschen auch ein Reset meiner privaten und gesundheitlichen Kapazitäten zu ermöglichen. Das war der längste Urlaub seit dem Abitur. Seit dieser Woche bin ich wieder da, vorgestern an der Uni Heidelberg, heute hier bei Ihnen, und darauf habe ich mich sehr gefreut, weil die Fragen, die Sie umtreiben, natürlich ganz wichtig sind. Ich glaube, bei all den Unsicherheiten, die geschildert wurden, haben wir auch positive Signale. Das eine ist der Regierungswechsel in Deutschland. Das ging smooth, das ging reibungslos, das ging demokratisch, friedlich, schiedlich. Das wird, ich habe ja mit sehr, sehr vielen Kolleginnen und Kollegen weltweit Kontakte gehabt und immer auch noch Kontakte. Das wird gesehen, das wird bewundert, das zeichnet uns aus gegenüber anderen Ländern. Und umgekehrt muss ich sagen, dass die Erwartungen, die es gerade bei einem Teil des grünen Wählerspektrums gab, dass mit einem Regierungswechsel alles anders und alles neu wird, die sind ja bisher nicht so in Erfüllung gegangen. Ich will nur darauf hinweisen, Robert Habeck, den ich seit 10 Jahren kenne und schätze, hat eine Ankündigung gemacht, die so ein bisschen untergegangen ist, aber die ist enorm wichtig. Die deutschen Pharmahersteller sind enorm unter Druck, ein sogenanntes TRIPS-Waiver, das heißt Verzicht auf die Durchsetzung von Patentschutz international, wenn es um Corona-Impfstoffe geht. Wir haben das immer in der WTO gegenüber den amerikanischen Freunden gekämpft, weil wir wissen, dass wir Investitionen in diesem Bereich vor allen Dingen dann bekommen, wenn der Patentschutz gewährleistet und sichergestellt ist. Da war die große Frage, wie geht das weiter? Im Wahlkampf stand etwas anderes im Programm der Grünen Partei. Nun hat Robert Habeck erklärt, er hat seine Auffassung geändert und ist eingeschränkt auf die Kontinuität. Er hat in den letzten Wochen auch erklärt, dass Gas als Brückentechnologie notwendig sein wird. Das heißt, es werden neue Gaskraftwerke, neue Peaker gebaut. Ich habe Hinweise, dass er jetzt auch bereit ist, den Bau der beiden Erdgas-, Flüssiggas-Terminals, LNG-Terminals in Wilhelmshaven und Brunsbüttel zu unterstützen, mehr noch als bisher, obwohl damit dann auch Flüssiggas aus den USA nach Deutschland importiert werden könnte. Aber es wäre halt eben eine größere Unabhängigkeit und Diversifizierung der Gasversorgung insgesamt. Ich könnte das fortsetzen, wollte aber vor allen Dingen auch noch einmal darauf hinweisen, dass nicht nur der deutsche Regierungswechsel für Stabilität sorgt, sondern dass wir in den USA eine Administration haben, die ausgesprochen professionell ist. Ich habe mit der Handelsministerin, der Energieministerin und der Wirtschaftsministerin bis zum Regierungswechsel intensiv gesprochen. Und ich kann Ihnen versichern, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, das ist wohltuend. Wir haben wieder Zusammenarbeit zwischen Europa und den USA, zwischen Deutschland und den USA. Wir haben das Problem des Airbus-Boeing-Streites für die nächsten 5 Jahre entschärft. Wir haben den Streit um die Strafzölle auf Aluminium und Stahl entschärft, was der deutschen Stahlindustrie sehr jetzt hilft in diesen Wochen. Wir haben insgesamt einen größeren Vorrat an Gemeinsamkeiten, als lange der Fall war. Frankreich, ich möchte da keine Prognose abgeben, aber mein Eindruck ist, dass alles darauf hinausläuft, dass Emmanuel Macron gute Chancen hat, wiedergewählt zu werden. Da ist er angetreten mit dem Buch Revolution, dass er alles anders macht. Inzwischen steht er in der französischen Debatte für Kontinuität und für Verlässlichkeit. Das ist eine ganz bemerkenswerte Entwicklung. Und auch das wird die europäische Zusammenarbeit in den nächsten Jahren, wenn es so kommt, positiv beeinflussen. Sie haben mich gebeten, über Disruptionen kurz zu sprechen. Und ich bin auch gerne bereit, mich Ihren Fragen zu stellen. Ich glaube nämlich, dass diese disruptiven Entwicklungen, die wir erleben, erstens durch das Zusammentreffen verschiedener Disruptionen, das zeitliche Zusammentreffen verschiedener Disruptionen, und auch durch die Größe der Disruption erheblichen Investitionsbedarf nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit auslösen werden. Deutschland ist bei einigen der Entwicklungen vorne, etwa bei der ökologischen Transformation, bei anderen leider Gottes maximal im Mittelfeld und in einem Aufholprozess, etwa bei der digitalen Transformation. Aber richtig ist, dass in den nächsten Jahren weltweit ein enormer Bedarf an Investitionen besteht, der durch staatliche Investitionen alleine nicht gedeckt werden kann. Wir haben gesehen, dass private Investitionen eine enorme Rolle spielen. In der Zinspolitik ist es ja so, dadurch, dass die Zinsen so niedrig waren, sind auch vielfältige private Investitionen angereizt und angeregt worden. Ich teile alles, was Frau Windig-Borger gesagt hat über die Wende der oder über den vorsichtigen Kurswechsel der EZB. Bei der FED bin ich jetzt nicht so im Bilde, was die planen, aber die gute Nachricht ist, glaube ich, dass man erstens bereit ist zu reagieren, wenn sich die Umstände ändern, dass wir nicht bereit sind, die Inflation auf Dauer in dieser Höhe zu akzeptieren. Und das Zweite aber, und das ist genauso wichtig, dass die Beteiligten gelernt haben aus den Fehlern in der Banken- und Börsenkrise 2008, 2009, aus den Fehlern bei der Staatsschulden- und Eurokrise 2010 und 2015, und dass damit zu rechnen ist, dass maßvoll reagiert wird und nicht in großen, die Disruptionen noch verstärkenden Schritten. Das ist mein Eindruck. Ich kenne Frau Lagarde sehr gut aus meiner früheren Arbeit. Ich kenne die anderen Beteiligten gut. Es gibt natürlich auch im Zentral, im Gouverneursrat der EZB unterschiedliche Auffassungen. Aber wenn man einen vernünftigen Kurs, so wie ich ihn skizziert habe, zugrunde legt, dann wird das auch verhindern, dass wir in eine neue Euro-Krise trudeln, die dann, wenn die Spreads zu stark steigen würden, natürlich auch entsprechende Konsequenzen auf die Wirtschaft hätte. Ich habe als erste Disruption die geografische Disruption benannt. Das hat etwas mit China zu tun, aber nicht nur mit China. Es hat etwas damit zu tun, dass die lange Zeit vorherrschende Entwicklung, dass die industrielle Welt und Import und Export von hochtechnologischen Produkten dominiert war von den USA und von Europa, von Japan und Korea, dass dieser Zustand beendet ist und dass wir erleben, dass China, aber nicht nur China, sondern auch andere asiatische Schwellenländer mit Macht in die erste Reihe der Industrieländer vorstoßen. Wir erleben, dass China, das vor 15 Jahren, als wir damals mit Angela Merkel die Regierung übernommen haben, weiß ich noch gut, dass mir jemand sagte, naja, die exportieren ja vor allen Dingen Kinderspielzeug, die Quietscheenten für die Badewanne, und das ist für uns ja keine Bedrohung. Inzwischen wissen wir aber, dass sie auch in vielen Hochtechnologiebereichen führend sind. Das ist ihr gutes Recht. Wir leben in einer Marktwirtschaft. Wir wollen, dass es eine globale Marktwirtschaft gibt, aber es kommt hinzu, dass in China eben sich diese rudimentären Formen der Marktwirtschaft, die es gibt, mit privaten Investitionen, privat geführten Unternehmen, verbinden mit einem enormen Maß an staatlicher Lenkung und staatlicher Intervention. Wenn Sie etwa anschauen, wie die in Afrika und in Lateinamerika das Vordringen der chinesischen Eisenbahnexporteure mit staatlichen Krediten, mit staatlichen Maßnahmen mit begründet und unterstützt haben, bis hin zur Seidenstraßen, den Seidenstraßenprojekten. Und dann stellen Sie fest, dass die eine Seite, nämlich die europäische, lange Zeit sich fast ausschließlich auf Marktwirtschaft konzentriert hat und auf der anderen Seite staatliche Industriepolitik in China gemacht worden ist, übrigens nicht heimlich, sondern ganz öffentlich. Die haben 2015 die Industriestrategie Made in China 2025 verabschiedet und veröffentlicht. Da sagen die ganz klar, sie wollen dominierend werden in der Chemieindustrie, sie wollen dominierend werden weltweit bei den pharmazeutischen Produkten und Technologien, sie wollen dominierend werden im Eisenbahnbereich und in vielen anderen Fragen auch, etwa im Schifffahrtsbau versuchen sie massiv aufzuholen, auch im Kreuzfahrtschiffbau. Und das alles stellt die Frage, wie müssen wir reagieren? Ich hatte mir einige Kritik auf den Hals genommen, als ich sagte 2019, wir brauchen eine deutsche und europäische Industriepolitik, wenn wir Industrieregion bleiben wollen, nicht nur kurzfristig, sondern auch mittel- und langfristig. Das war damals heftig kritisiert, heute ist es weit akzeptiert, und zwar in ganz Europa. Wir haben eine europäische Industriestrategie, wir haben unsere Industriestrategie in Deutschland und wir investieren vor allen Dingen, um bestimmte Hochtechnologien mit einem enormen Innovationspotenzial in Europa zu halten und wieder anzusiedeln. Ob das die Batteriezellproduktion ist, ob es die Produktion von grünem Wasserstoff ist, ob es die Produktion von Mikroprozessoren ist, ich kann da gerne etwas dazu sagen, möchte sie aber nicht langweilen. Weil das so entscheidend ist, dass wir uns behaupten, dass wir zum einen natürlich wollen, dass alle Regionen der Welt sich wirtschaftlich entwickeln, auf der anderen Seite aber natürlich auch darauf achten müssen, dass wir als Europäer dabei nicht irgendwo an den Rand gedrängt werden und unsere Geschäftsmodelle verlieren, wird es zu erheblichen Investitionen kommen. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, bei den Batteriezellen fing ich an mit 1 Milliarde und bin dann bei 3 Milliarden gelandet an Investitionszuschüssen für hochtechnologische Investitionen. Bei der Wasserstofftechnologie sind wir jetzt schon bei 8 Milliarden und bei den Mikroprozessoren, wo wir die Chance haben, mit Intel und mit TSMC riesige internationale Player in Deutschland anzusiedeln, werden wir etwa in der Größenordnung von 8 Milliarden reden. Ich habe da noch nicht gesprochen über mRNA-Technologien, 5G-Technologien, Hyperscalern, Gaia-X. Das alles wird dazu führen, dass wir die staatlichen Investitionen etwa um den Faktor 3 bis 5 hebeln werden. Und das ist eine ganz wichtige Aussage. Mein Eindruck ist, dass auch durch den Bundeskanzler Olaf Scholz mit dafür gesorgt wird, dass auch hier Kontinuität herrscht. Es gibt ja die Kritik an der Bundesregierung, dass sie bisher nichts gemacht hat in vielen Bereichen. Und da sage ich Ihnen, ja, also Sie als Investoren sollten damit eigentlich zufrieden sein. Natürlich möchte ich die Regierung abwählen, so schnell wie es geht, und auch wieder durch eine von meiner Partei geführte ersetzen, was auch, glaube ich, insgesamt besser wäre. Aber, und das muss man schon sagen, ich kann mich auch an einen Regierungswechsel erinnern, wo alle einfach losgelegt haben und Veränderungen gemacht haben, die am Ende dann wirtschaftlich erhebliche Kollateralschäden verursacht haben. Das ist bisher hier nicht erfolgt und das ist ein gutes Zeichen für die Zukunft. Die zweite Disruption, die in Deutschland in ihrem Ausmaß überhaupt gar nicht verstanden ist, ist die technologische Disruption. Das ist auch Digitalisierung, aber nicht nur. Wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann reden wir über Glasfaser und schnelles Internet. Das ist auch wichtig. 5G-Ausbau kommt zum Glück gut voran, ist auch wichtig. Aber die eigentliche Qualität dieser digitalen Disruption besteht darin, dass industriepolitische Geschäftsmodelle relativiert werden und ersetzt oder ergänzt werden, aber zum Teil auch eben ersetzt werden durch digitale, datengetriebene Geschäftsmodelle. Das hat etwas damit zu tun, dass wir im digitalen Bereich ganz gewaltig erleben, dass Daten gespeichert, verarbeitet werden können, dass mit ihnen neue Wertschöpfung möglich ist. Dieses Datengeschäft wird zu 3/4 im Augenblick von den USA dominiert. Die Chinesen holen auf. Ich habe dann mit der Bundeskanzlerin abgesprochen vor 2 Jahren, dass wir das Projekt Gaia-X starten, um eine souveräne europäische Dateninfrastruktur zu schaffen, gerade auch für mittelständische Unternehmen. Das Projekt ist besser vorangekommen, als alle einschließlich mir geglaubt hätten. Wenn Sie sich die Zahlen von SAP beispielsweise anschauen, das ist eines der mit aktivsten Unternehmen in diesem Bereich. Und man sieht bereits, dass es auf den Märkten da entsprechende Veränderungen gibt und ein zunehmendes Vertrauen auch wieder in die deutschen Anbieter. Künstliche Intelligenz ist der nächste Punkt. Ich sorge mich sehr, weil die großen Plattformen, die das vorantreiben, vor allen Dingen in den USA beheimatet sind, also Google beispielsweise und Apple und Microsoft, Amazon, in China ist es Alibaba. Wir haben solche Plattformen in Europa nicht. Ich halte das langfristig für ein großes Problem. Es wird sich aber kurzfristig nicht ändern. Trotzdem müssen wir uns darauf vorbereiten, dass sich hier sehr, sehr vieles in sehr kurzer Zeit verändern wird. Es ist im Übrigen nicht die einzige Disruption. Ich habe mir ja bei Amundi auch mal angeschaut, was sie im Portfolio an Produkten haben. Ich finde, sie sind wirklich, wenn ich das mal sagen darf, ohne Schleichwerbung zu machen, sehr gut aufgestellt. Es gab einen Bereich, den ich, glaube ich, entweder übersehen habe oder nicht so richtig gesehen habe. Aber das ist die zweite Welle der Innovation nach der digitalen. Das ist der gesamte Bereich Biotech. Ich habe in meiner Amtszeit da, ohne dass die Öffentlichkeit zum Glück bemerkt hat, einiges anschieben können. Aber in den USA wird massiv in Biotechnologien investiert, gar nicht so sehr im Bereich der Humanmedizin. Da auch, das ist dieses ganze Thema mRNA, also Messenger-RNA-Technologien, aber auch industrielle Prozesse, die statt mit Chemie mit Biotechnologie betrieben werden, was wesentlich umweltfreundlicher ist, was günstiger ist und was enorme Verschiebungen von Wertschöpfungen dann zur Folge haben wird. Wir haben in Deutschland die Technologie CRISPR-Cas, um beispielsweise Bakterien in ihrem Erbgut so zu verändern, dass man mit ihnen Edelmetalle gewinnen kann, dass man mit ihnen Recycling betreiben kann und vieles andere mehr. Die ist in Deutschland entwickelt worden. Aber sie wird im Augenblick in den USA sehr, sehr stark vorangetrieben. Es gibt in Deutschland private Investoren, die das erkannt haben, aber es sind relativ wenige und ich glaube, man sollte das nicht völlig aus den Augen verlieren. Autonomes Fahren ist etwas, was mich sehr umtreibt. Auch dort wird es riesige Investitionen geben müssen, wenn man Autos haben möchte und die werden kommen, die vollautonom fahren, wo sie eigentlich nicht mehr ein Lenkrad brauchen. Das wird den kompletten Verkehrsbereich revolutionieren. Und ich glaube, wir müssen alles tun, damit die deutschen Unternehmen dort vorne mit dabei sind. Ja, und zum Schluss wollte ich da noch eingehen auf die größte Transformation von allen, vor der wir stehen. Das ist die ökologische Transformation. Wir hatten, dass der Klimawandel stattfindet, ist bekannt. Wir haben in den letzten 20 Jahren auch schon große Erfolge erzielt. Der CO2-Ausstoß ist praktisch in Deutschland nicht mehr gestiegen. Er ist im Vergleich zu 1990 stark gesunken. Aber wir hatten ein Ziel, weltweit den CO2-Ausstoß um 80-95% zu reduzieren bis 2050. Dieses Ziel, das haben uns die jungen Leute auch von Fridays for Future gemeinsam mit der Wissenschaft nahegebracht, war nicht ambitioniert genug. Wir haben das dann geändert auf Klimaneutralität 2050, in Deutschland sogar schon 2045, so steht es im Klimaschutzgesetz inzwischen seit Juni letzten Jahres. Und das bedeutet nicht eine quantitative Veränderung, sondern eine qualitative Veränderung. Wir haben die Low-Hanging Fruits zu großen Teilen geerntet in den letzten 2 Jahrzehnten. Es sind noch einige da, natürlich, klar, aber es wird natürlich, je weiter man diesen Weg geht, desto schwieriger wird es werden, wenn Sie in der Volkswirtschaft über Transformationskurven sprechen. Und dann können Sie zu Anfang eben mit relativ wenig Einsatz relativ vergleichbar hohe Gewinne realisieren. Und je weiter sie kommen, desto höher wird der Einsatz, um einen geringeren Fortschritt zu realisieren. Und das wird in diesem Bereich nicht anders sein. Ich war etwas beunruhigt zu Anfang, als Ursula von der Leyen in die neue EU-Kommission auf Druck des Europäischen Parlaments diese Verschärfung unserer Klimaziele beschlossen haben, weil ich die Sorge hatte, Europa bleibt alleine und kommt dann über den stark wachsenden Regionen in der Welt in eine schwierige Situation. Inzwischen haben die USA, Japan, Korea, Kanada und insgeheim, das ist noch nicht so ganz öffentlich verkündet, auch Australien, diese neuen, schärferen Klimaziele übernommen. Wir haben damit bei den alten Industrieregionen einen großen Konsens, das hilft uns sehr. Die Chinesen sind inzwischen dabei, dass sie sagen, wir machen eine Klimaneutralität bis 2060. Das hört sich auf den ersten Blick gut an. Es ist aber eine Dekalage von 10 Jahren, die dann zwischen unserem und deren Ziel liegt. Und wenn die in der Zwischenzeit dann mit den alten Technologien, die dann natürlich günstiger sind, weil man die Umweltkosten externalisiert, statt sie zu internalisieren, weitermachen, dann könnte das zu einer weiteren Verschiebung von Industrieanteilen führen. Deshalb müssen wir bei allen Gesprächen mit China nicht nur die Frage der diskriminierungsfreien Wirtschaftsbeziehungen, nicht nur die Frage der Handelspolitik in den Mittelpunkt stellen, sondern ganz sicherlich auch über diese Fragen der ökologischen Transformation sprechen. Wir haben in Deutschland einen Investitionsbedarf, von dem wir uns kaum eine Vorstellung machen, um klimaneutral zu werden. Ich will Ihnen das an einem Beispiel demonstrieren. Auch da bin ich Robert Habeck sehr dankbar, dass er wieder eingeschränkt ist nach einigen Wochen der Kritik. Ich habe ihn übrigens öffentlich nicht kritisiert, habe es auch für die Zukunft nicht vor. Ich glaube, es ist eine Stilfrage, dass der Vorgänger seinen Nachfolger nicht öffentlich kritisiert. Aber Robert Habeck hat als eine der ersten Maßnahmen die Förderung der energetischen Gebäudesanierung gestoppt, die ich mit dem Konjunkturprogramm 2020 durchgesetzt hatte. Wir dachten ursprünglich, das kostet so um die 7,5 Milliarden. Wir machen das über die KfW und über das BAFA in Deutschland. Inzwischen haben wir im Jahre 2020 20 Milliarden dafür ausgegeben. Wir haben damit den privaten Wohnungsbau enorm angereizt. Wir haben das Bauen, wir haben die Verteuerung des Bauens in diesem Bereich gestoppt durch die Zuschüsse, die wir ausgebracht haben, nicht nur für privates, auch für gewerbliches Bauen. Und das war eine notwendige Maßnahme, denn im Gebäudebestand sind wir von Klimaneutralität meilenweit entfernt. Und es bedeutet enorme Investitionen und wir haben ohnehin Wohnungsknappheit und wir haben einen enormen Sanierungsrückstand. So, und das hat Robert Habeck dann gestoppt, weil er, glaube ich, von Seiten seiner grünen Grassroot-Fraktion immer wieder die Botschaft gehört hat, das führt doch auch dann zu Gewinnen der Anleger und anderes. Ihr müsst das mit Ordnungsrecht machen, macht doch einfach höhere energetische Anforderungen und dann sollen die Wohnungsbaugesellschaften schauen, wo sie das Geld herbekommen. Damit ist die Regierung zum Glück nicht durchgekommen und wir haben jetzt mit Ausnahme einer kleinen Konjunkturkorrektur, die ich mit Olaf Scholz schon im Oktober letzten Jahres, Anfang November verabredet hatte, dass der ganz, ganz niedrige Standard ab Februar nicht mehr, also ab Ende Februar nicht mehr gefördert wird, sind sie jetzt wieder zu der alten Praxis zurückgekehrt, wollen es noch überarbeiten, aber es zeigt doch, dass die Macht des Faktischen sich bahnt. So, wir haben also den Wärmebereich und den Gebäudebereich. Wärme ist Industriewärme und ist Gebäudewärme. Das sind zwei riesige Bereiche. Wir haben den ganzen Bereich des Verkehrs, wo wir ebenfalls noch weit zurückliegen, aber der Übergang zur Elektromobilität inzwischen schneller und reibungsloser zu verlaufen scheint, als wir alle geglaubt haben. Es gibt nach wie vor einen erheblichen Bedarf an Investitionen in erneuerbare Energien und auch in die Leitungsnetze. Ich habe mich sehr dafür eingesetzt, allerdings damals beim Finanzminister nicht den Rückhalt bekommen, den ich mir gewünscht hätte, dass wir auch attraktive Bedingungen schaffen, damit von privater Seite in die neuen Stromleitungen investiert werden kann, mehr investiert werden kann. Das muss beschleunigt werden. Und wenn Sie das alles zusammennehmen, dann haben wir das beste Investitionsklima im Augenblick. Und es wird auf mittlere Sicht jedenfalls auch so bleiben, was man sich vorstellen kann. Es gibt ein Argument, warum man die privaten Investitionen im Übrigen fördern muss, aus meiner Sicht. Und das ist einfach, dass wir gut daran tun, wenn wir uns in den nächsten Monaten und ein, zwei Jahren auch wieder auf die Schuldenbremse des Grundgesetzes zu bewegen. Der Umstand, dass Deutschland diese solide Finanzpolitik die letzten 15 Jahre gemacht hat, hat eben auch dazu geführt, dass wir weltweit lange Zeit Negativzinsen hatten für die Staatsanleihen. Das hat die Anleger natürlich bekümmert, das weiß ich. Das ändert sich gerade. Aber es ist natürlich auch so, dass in dem Maße, wie es sich ändert, dann auch wieder die staatliche Schulden- und Zinslast wächst, denn wir wälzen ja ständig die komplette Staatsverschuldung um, sodass ich glaube, dass man auch hier dem privaten Kapital entsprechende Chancen einräumen muss. Das vielleicht von meiner Seite, so wie ich die Dinge sehe und wie ich glaube, dass wir auch einen Anlass haben, einen Grundkonsens zwischen Regierung und Opposition in den nächsten 5, 6 Monaten herzustellen, was die Investitionsbedingungen für die Zukunft angeht.
Super, vielen Dank, Herr Altmaier, für diesen Parcours durch die weltweiten Herausforderungen, aber auch durch die Chancen. Ich glaube, wir haben alle Grund, optimistisch in diese Zukunft zu schauen. Ich möchte aber noch mal ein paar Fragen aufnehmen, die hier so hereinrasseln. Und ich fasse es einfach thematisch mal zusammen. Es gibt einige, die sagen, ja gut, wir haben uns entschieden, vor einiger Zeit die AKWs abzuschalten. Gibt es weiterhin die Gefahr von Blackouts oder generell, wie können wir diese Grundversorgung, die wir an Strom brauchen in Deutschland, gewährleisten, wenn wir mit den Erneuerbaren, und das zeichnet sich ja ab, nicht so schnell vorankommen, wie wir uns das alle erhoffen und vorstellen?
Ja, die Sorge vor einem Blackout hat mich begleitet, meine 10 Ministerjahre. Als Umweltminister, da ist es mir prognostiziert worden für den ersten Winter. Es ist mir prognostiziert worden, als ich Kanzleramtschef war, als ich Wirtschafts- und Energieminister war. Er ist bisher nicht eingetreten. Hat zum einen auch den Grund, dass wir sehr, sehr gute Übertragungsnetzbetreiber haben, also Amprion beispielsweise und 50 Hertz und Tenet, die mit diesen Dingen umgehen können, dass wir zweitens einen europäischen Verbundmarkt haben, was Strom angeht. Wobei es so ist, dass Deutschland trotz der Abschaltung von zwischen 8 oder 9 Kernkraftwerken immer noch Stromexporteur war. Die Stromexporte sind jetzt etwas zurückgegangen. Und das Hauptproblem, was wir haben, das sprechen Sie sehr richtig an, ist im Übrigen nicht nur die Ausbaugeschwindigkeit der Erneuerbaren. Das werden wir hinkriegen, das schaffen wir. Die Renditen sind noch nicht mehr so groß, wie sie vor 20 Jahren waren. Das konnte man auch nicht fortsetzen mit 20-30% Rendite zum Teil, wenn man ein neues Windrad gebaut hat. Aber wir werden auch in Zukunft, egal wie viele Windräder wir bauen, eine Situation erleben, dass die Sonne nicht scheint, das ist nachts übrigens regelmäßig der Fall, und dass der Wind nicht weht. Das hatten wir letztes Jahr im Januar, Februar. Dieses Jahr weht er sehr kräftig, im letzten Jahr wehte er gar nicht. Und dann können Sie noch so viele Windräder haben, wenn der Wind nicht weht, produzieren Sie keinen Strom. Und deshalb ist die Frage, wo soll der Strom dann herkommen? Ich hätte es damals tatsächlich, ich hatte damals mit Norbert Röttgen, der Umweltminister war, ich hätte es für wesentlich klüger gehalten, die Atomkraftwerke noch ein paar Jahre laufen zu lassen und die Kohlekraftwerke dafür früher abzuschalten. Dann hätten wir mehr CO2 gespart und wir hätten trotzdem Versorgungssicherheit gehabt, ohne große Investitionen, aber und das ist ein wichtiger Punkt, es ist damals anders gelaufen. war damals auch nur erster parlamentarischer Geschäftsführer und nicht in der exekutiven Verantwortung. Als ich dann drin war, war die Entscheidung getroffen. Und ich sage Ihnen, das ist meine feste Überzeugung, so sehr ich das damals bedauert habe, ich sehe nirgendwo in Deutschland eine politische Mehrheit, um das wieder zu ändern. Ich sehe nirgendwo eine Durchsetzbarkeit, dass sie in der Nähe irgendeiner deutschen Stadt oder Gemeinde ein neues Kernkraftwerk bauen können. Ich sehe ja noch nicht mal einen Konsens, dass wir irgendwo ein Endlager errichten können, tief unter der Erde, wo alles abgesichert und gut verwahrt ist. Die Deutschen haben mit diesem Thema ihren Frieden leider Gottes noch nicht gemacht. Ich bin jederzeit bereit, mich korrigieren zu lassen, aber wenn es so ist, wie ich sage, und ich glaube, dass ich mich in diesen grundlegenden Einschätzungen selten geirrt habe in der Politik, das war ja auch einer der Gründe, warum ich mit der Kanzlerin über so lange Zeit, fast zwei Jahrzehnte, so gut zusammenarbeiten konnte, dann gibt es nur eine Möglichkeit, wie man diesen Strombezug sicherstellen kann. Und das bedeutet, dass wir noch bis zum Jahre 2045 und darüber hinaus Gaskraftwerke, und zwar nicht zu knapp, brauchen. Ich bin manchmal überrascht, wie fahrlässig die Diskussion über Nord Stream 2 und Gas geführt wird. Als sei das irgendeine Quantité negligible, ist es aber nicht. Gaskraftwerke sind absolut schnell regelbar, hoch- und runterfahrbar. Da legen Sie einen Schalter um. Kohlekraftwerke übrigens nicht. Und wenn die kalt werden, brauchen Sie haufenweise Geld und Zeit, um die wieder anzufahren. Bei den Gaskraftwerken können Sie auf minütliche Schwankungen bei den erneuerbaren Energien reagieren. Sie verursachen weniger CO2 als die Kohlekraftwerke, natürlich mehr als die Atomkraftwerke. Und man kann diese Gaskraftwerke so ausgestalten, dass sie CO2, dass sie grünen Wasserstoff ready sind. Wasserstoff ready, das heißt, dass man sie umrüsten kann auf grünen Wasserstoff, der aus erneuerbarem Strom weltweit dann produziert werden wird und auch dann über Pipelines oder über Schiffe nach Deutschland transportiert wird. Da geben wir, wie gesagt, 8 Milliarden aus. 2 Milliarden noch zusätzlich für internationale Kooperationen in Australien, in Kanada, in Saudi-Arabien bereiten sich alle darauf vor, dass ihr Geschäftsmodell nicht mehr der Export von Kohle, Öl und Öl sein wird, sondern der Export von grünem Wasserstoff. Und da sehe ich eine Möglichkeit, das zu tun. Wir müssen die Energieversorgungssicherheit über jeden Zweifel erhaben machen. Ansonsten werden wir Unsicherheiten sehen. Im Übrigen, als ich dann Kanzleramtschef war, war die größte Gefahr für einen Blackout nicht, dass es zu wenig Strom in Deutschland gibt, sondern dass es in Norddeutschland, wenn die Orkanböen wehen, zu viel Windstrom im Netz gab. Und dann musste man in Süddeutschland Blindleistung ins Netz geben, damit das Netz stabil bleibt. Der Blackout kommt ja manchmal, wenn an einer Stelle etwas ausfällt und dann eine Kettenreaktion bis in andere Teile Europas hinein das Stromnetz lahmlegt. Und da ist investiert worden von den Netzgesellschaften. Wir haben etwa in Grafenrheinfeld, wo wir das als Atomkraftwerk stillgelegt haben, eine riesige Anlage, um Blindleistung ins Netz zu geben, mit dem Ergebnis, dass wir bisher einen Blackout verhindert haben. Und jetzt muss der Herr Habeck zeigen, was er kann, und dass er die nächsten 10 Jahre die Stromversorgung ebenfalls stabil hält. Ich hab meine Schuldigkeit getan. Also
das haben Sie jetzt sehr elegant rübergeschoben, aber das sei Ihnen gegönnt. Und Sie haben nebenbei bemerkt, in den letzten 5 Minuten nochmal 3 meiner Fragen beantwortet, die die Kolleginnen und Kollegen zugeschaltet sind, auch nochmal gehabt haben. Herr Altmaier, ich glaube, wir müssen Sie nochmal einladen. Es gibt so viel, über das man noch sprechen kann und wo Sie wirklich gehaltvolle Beiträge leisten können. Wir werden das heute alles nicht mehr schaffen. Und wir haben uns einen festen Anschlag eben gegeben mit 2 Uhr. Das haben wir jetzt erreicht. Aber auf jeden Fall schon mal ganz herzlichen Dank von meiner Seite, von Amundi an Sie, an Ihre Ausführungen, die Sie heute gegeben haben, den Ausblick und den Parfumschritt durch diese wichtigen Themen, die uns alle beschäftigen.
Ja, ich möchte den Investoren noch zurufen, ein herzliches Dankeschön. Es wird ja oft in Deutschland, das ja verbunden mit so einem pejorativen Akzent, genau das Gegenteil ist der Fall. Ohne sie würde unsere Marktwirtschaft nicht funktionieren. Ohne sie hätte der Staat nicht die Handlungsmöglichkeiten, die er hat. Und deshalb bleiben Sie uns treu, gemeinsam mit den großen Fondsgesellschaften und wie auch immer. Herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
Super, sehr gerne. Es war uns ein Vergnügen. Ganz herzlichen Dank auch für diese Botschaft noch an unsere Investoren, die zugeschaltet sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch nochmal herzlichen Dank an die Helene Windischbauer für ihre Ausführungen. Ja, das war heute ein spezieller Amundi Markt Update Call mit sehr prominenter Beteiligung. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Viele von Ihnen sind regelmäßige Besucher dieses 14-tägigen Update Calls. Das freut uns und macht uns auch sehr, sehr stolz. Und deshalb auch schon der Hinweis auf den nächsten Amundi Update Call. Wir werden am 3.3. wieder den Thomas Kruse, unseren Chief Investment Officer, in diesem Update haben und auch wieder den speziellen Gast. Rüdiger von Fritsch ist mit dabei, der ehemalige deutsche Botschafter in der russischen Hauptstadt Moskau, quasi in Sichtweite des Kreml gesessen, und er wird uns zur angespannten geopolitischen Lage seine Sicht der Dinge geben. Und am 22. Februar, auch interessant für alle Investierenden, beim CBR Global Disruptive Opportunities nochmal ein Update für Sie alle. Das soll es für heute gewesen sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nochmal ganz herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Tag und freue mich auf ein vor allem gesundes Wiedersehen, Wiederhören mit Ihnen. Auf Wiederschauen.